Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, ich habe eine sehr interessante Hörerfrage aus Österreich bekommen. Schöne Grüße. Und ich denke, dass diese Frage viele von euch beschäftigt, die möglicherweise auf ein Depot schauen, welches weit entfernt von seinen Höchstständen notiert. Die Frage, um die es heute geht, ist: Wann sollte ich denn Verluste auch mal begrenzen? Wann ist es Zeit, die Reißleine zu ziehen, um das Kapital vielleicht auch für neue Investitionen wieder frei zu machen oder darauf zu warten, dass bessere Zeiten kommen? Legen wir los. So, zuerst einmal der Hinweis: Jeder hat die Möglichkeit, mir eine Frage zu schicken oder Feedback. Kritisches wird selbstverständlich trotz anderslautender Meldung sofort aussortiert. Das erreicht mich also gar nicht. Ja, der Protagonist muss immer gut drauf sein. Nee, Spaß beiseite. Alles erreicht mich. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr hier in den Shownotes. Und ich freue mich über ganz konkrete Fragen. Nicht ganz so konkret, wie soll ich diese Aktie kaufen, aber konkret, wie gehe ich mit diesem Problem um? Welche Gedanken hast du zum? Und damit sind wir beim Thema Verlustbegrenzung. Ich lese das jetzt mal vor und ich weise darauf hin, dass ich natürlich den Namen hier nicht veröffentliche und dass die allermeisten Mails von uns ja nicht geschrieben werden mit der Intention, einen Pulitzerpreis zu bekommen. Also bitte lasst, falls hier das ein oder andere Wort nicht ganz richtig formuliert ist, ist es aber hier fast alles. Macht euch mal darüber keine Gedanken. Ich lasse ganz sicherlich niemanden auflaufen, selbst wenn mir denn nicht gefiele, was ich dort lesen würde. Also, hallo lieber Lars. Zunächst möchte ich dir zu deinem Podcast gratulieren. Das steht hier wirklich. Ich weiß, das lese ich immer am Anfang vor. Steht aber wirklich. Weil er tatsächlich der einzige Podcast ist, den ich höre. Herzlichen Dank. Normalerweise bin ich absolut kein Fan von Podcasts, da mich ausschließlich akustische Übermittlung von Informationen schnell langweilen oder mich die Stimmen der Protagonisten doch irgendwann nerven. Wisst ihr was? Da wusste ich zu dem Zeitpunkt, und ich finde es vollkommen in Ordnung, ja, ich bin ja Vater von Zwillinge. Also, meine Kinder sind 20 und 23 Jahre alt. Ich mag dieses Selbstbewusstsein, den Leuten gleich erstmal zu sagen, was man nicht mag. Und das wusste ich schon nach einem Absatz, dass der Herr hier nicht über 50 sein kann. Ist er auch nicht. Geht weiter. Das ist bei mir nicht der Fall und ich höre jeden Monat gespannt deine Podcasts an. Vielen Dank, mach weiter so und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Nun zu meinen Gedanken. Ich bin jetzt, I knew it, 27 Jahre alt und habe mich immer schon für die Geldanlage interessiert. Und ich glaube, ich habe mit 14 Jahren meine erste Goldmünze gekauft. Kurz nach der Corona-Pandemie habe ich mich dann in den Börsenhandel eingelesen und beschäftige mich immer mehr damit. Mittlerweile ist es schon so ein wenig zu einer, in Klammern, gesunden Sucht geworden. Da ich eigentlich Techniker bin, ist mein Portfolio schon ein wenig tech-lastig. Nun hat auch die Trump-Politik mich mehr oder weniger hart getroffen. Grundsätzlich ist mein Portfolio langfristig ausgelegt und in einer deiner letzten Folgen bist du ja auch darauf eingegangen, nicht zu viel zu kaufen, verkaufen und wieder zu kaufen. Andererseits hast du ja auch richtigerweise erwähnt, Verluste muss man begrenzen können. Doch genau hier beißt sich für mich die Katze in den Schwanz. Ich tue mich immer noch ein wenig schwer damit zu unterscheiden, wann begrenze ich einen Verlust und wann tauche ich in eine mögliche Schwächephase oder wann tauche ich durch diese mögliche Schwächephase einfach durch. Daher meine Frage bzw. bitte, dies einmal in einer Folge ausführlicher zu behandeln. Was ist deine Definition von Verlusten begrenzen? Wann sollte man bei einer Position die Reißleine ziehen und wann sollte man eine Schwächephase durchhalten? Mir ist schon bewusst, dass man dieses Thema nicht pauschal beantworten kann, aber vielleicht kannst du ja mal in einer deiner zukünftigen Folgen darauf eingehen. Ich glaube, das Thema ist nicht nur für mich, sondern auch noch für andere wichtig und so weiter und so fort. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ganz liebe Grüße aus Österreich. Diese Grüße sende ich natürlich zurück, beziehungsweise habe das schon gemacht. Und die Antwort ist erstaunlicherweise relativ simpel. Es gibt nämlich zwei. Entweder Antwort A, man begrenzt den Verlust dort, wo man es vorher definiert hat. Punkt. Antwort B, gar nicht. Und das war's. Natürlich möchte ich das gerne noch ein bisschen erläutern, aber das ist es. Dazwischen gibt es für mich nichts. Warum weil man sich vorher entscheidet, in welcher Disziplin man sich bewegt. Es gibt noch eine Antwort C, kommt gleich im Fazit. Und das ist wahrscheinlich die, die in der Realität am häufigsten zur Anwendung kommt, wenn denn. Aber es ist ganz, ganz wichtig, in welcher Disziplin ich mich befinde. Und wenn ich langfristig investiert bin, und so wie ich das aus dem Text gelesen habe, geht es hier um langfristige Investitionen, dann gibt es keine Notwendigkeit, die Verluste zu begrenzen. Denn die Verluste sind ja nicht entstanden im Wesentlichen deshalb, dass die aktuelle Marktphase ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil uns das Unternehmen nicht mehr gefällt, sondern weil schlicht und einfach die Kurse gesunken sind. Und Bärenmärkte gehören dazu. Die ist nur keiner mehr gewohnt. Warum? Weil es immer einen Fed-Put gab. Momentan ist die Hoffnung ganz groß auf den Trump-Put. Sprich, wenn die Märkte fallen, dann wird es relativ schnell Maßnahmen der Regierung und oder der Notenbanken geben, damit sie wieder steigen. Das ist aber nicht die Normalität. Das ist die Normalität der letzten 10 Jahre. Letztlich ist das die Normalität seit dem Jahr 2008, seitdem bis jetzt eigentlich, das verändert sich gerade, das Diktat der Notenbanken galt. Und die hatten immer schon den Anleihemarkt im Fokus. Das haben wir dieser Tage nochmal deutlich zu spüren bekommen. Aber indirekt hat das natürlich auch Aktien, insbesondere in den USA, steigen lassen. Und deswegen waren Tech-Aktien so erfolgreich. Sie sind allerdings auch relativ hoch bewertet gewesen. Momentan kommen wir wieder in den etwas faireren Bereich. Nur normal ist eben, dass wir auch zur Unterseite schwingen. Und niemand weiß, wie lange das dauert. Die längsten Bärenmärkte können 3 oder 4 Jahre dauern. Wir hatten in den 80er Jahren aufgrund sehr wechselnder Inflationssorgen, Daten, wir hatten beinahe ein Jahrzehnt des Gleichschritts. Sind die Unternehmen zu diesem Zeitpunkt alle schlecht gewesen? Nein. Wenn man aber in einem langfristigen Portfolio seine Entscheidung davon, ob man einen Verlust begrenzt, abhängig macht, wie die Kurse sich entwickeln, dann stellt sich ja die Frage, was dann? Ein anderes Unternehmen kaufen, was noch mehr gefallen ist? Bevor wir also über die langfristige Anlage und die Grundlagen sprechen, beziehungsweise den Weg der Entscheidung, welche Unternehmen kaufe ich, schauen wir nochmal ganz kurz auf die andere Disziplin. Wenn es keine langfristige Anlage war, sondern aktive Anlage, das ist das, was wir bei den Renditespezialisten, einfach um es simpel zu halten, das Lars-Erichsen-Depot nennen. Warum? Weil ich mich in dieser Disziplin der aktiven Anlage gerne bewege. Im Gegensatz zu wahrscheinlich 99% aller Marktteilnehmern bin ich ja nicht über die langfristige Anlage zur Börse gekommen, weil ich gesagt habe, ich muss irgendwas mal für die Altersvorsorge machen, sondern aus dem hochaktiven Trading. Und dort gilt immer, ich kann Recht haben oder nicht. Wenn aber nicht, dann muss ich den Verlust begrenzen. Und wo steht vorher fest? Ganz einfach deshalb, weil ich mein Risiko vorher definiere und dementsprechend auch mein Depotrisiko kenne. Ich muss wissen, was mit meinem Depot passieren wird, mit meinem aktiven Depot, wenn alle Positionen gegen mich laufen. Das ist quasi der Worst Case. Und nun war ich glücklicherweise an dem Tag, als der Markt, beziehungsweise waren eigentlich 3 Tage, als der Markt massiv eingebrochen ist, war ich nicht voll investiert. Und es gab ja einige Hinweise darauf, dass wir uns jetzt in schwierigeres Fahrwasser bewegen. Aber wenn ich denn voll investiert gewesen wäre, dann hätte ich wissen müssen, denn was anschließend kam, dass also Trump dann die Zölle zurückgenommen hat, also das sind ja alles Headlines. Vielleicht hätte er gesagt, das ist mir wurscht, was hier am Aktienmarkt passiert. Der Eindruck entstand ja zwischendurch und es war und ist ihm auch wurscht. Es kommt auf den Anleihemarkt an, da kam der Druck her. Aber wenn das noch 3 Tage weitergegangen wäre, dann hätten wir vielleicht -50% gesehen oder -60%, -80% waren es in der Finanzkrise. Da kann man ja nicht sagen, irgendwann wird der Markt schon wieder steigen. Ich muss also wissen, wie hoch ist das Risiko in meinem Portfolio und das weiß ich nur, wenn ich mich an meine Stop-Kurse halte. Dass die mal überschossen werden können und ich dann sogar noch etwas weniger bekomme, das kann alles passieren. Ja, aber wenn ich 10 Positionen a 1% Depotrisiko habe und die werden alle ausgestoppt, dann sind 10% meines Kapitals weg. Und das muss ich vorher definieren. Was heißt 1% Depotrisiko? Ich hoffe, ich kriege das im Kopf richtig zusammen, mache hier keine Fehler, aber sollte nicht passieren. Ich habe also ein 100.000 Euro Depot. Und ich sage, eine einzelne Position, das ist so eine in etwa eine Größenordnung, die kommt hin. Es kann bei sehr spekulativen Positionen mal ein bisschen weniger sein, bei sehr konservativen Positionen oder zum Beispiel auch, wenn ich eine Branche mittels ETF umsetze, könnte es auch mal 2% Depotrisiko sein. 1% Depotrisiko bedeutet, ich kaufe so viele Anteile dieser Aktie oder dieses ETFs, dass in dem Fall, in dem ich ausgestoppt werde, ich 1% meines Depotkapitals verloren habe. Das ist Depotrisiko. Und damit ich sagen kann, wie viele Anteile muss ich denn kaufen, brauche ich natürlich einen Stop. Den ermittle ich in der Regel charttechnisch, weil der Preis die einzige Wahrheit ist. Ich kann einen Stop ja nicht an Nachrichten orientieren, weil ich nicht weiß, was kommt. Das ist der ganz große Irrglauben. Naja, wenn die Zeiten mal schlechter sind bei dem Unternehmen, dann werde ich es auch wieder verkaufen. Das weiß ja keiner vorher. Das sieht man dann erst 30% tiefer. Ich kaufe also die Aktie bei 100 Euro. Und wenn ich einen Stop habe bei 90 Euro, dann ist da eine Strecke von 10 Euro. Also nehme ich meine 1000 Euro, teile sie durch 10 und weiß dann, wie viele Anteile ich kaufen darf. Nämlich in dem Fall 100 Anteile. Wenn ich ausgestoppt werde, kostet mich das 1% meines Portfolios. Das ist das Depotrisiko. Und das ist die Disziplin aktive Anlage. Von daher ist die Frage da schon mal beantwortet. Wenn es also nicht wirklich langfristige Positionen waren, wie du es jetzt geschrieben hast, sondern eigentlich Positionen, bei denen du auch gerne mal einen Gewinn mitgenommen hättest, wo du aber sagst, na, ich weiß nicht genau, ob sie steigen werden oder nicht, und das weiß niemand ganz genau. Ja, das ist die Aufgabe des Spekulanten, hier mehr richtige als verkehrte Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise dann streng genommen bei einer guten Auswahl reicht es auch, wenn man 50% der Entscheidung richtig hat, weil die Gewinner mehr ergeben sollen als die Verlierer. Das ist aber Taktik. Darüber sprechen wir jetzt oder sprechen wir gerne ein andermal. Also ist die Antwort da, wo es vorher definiert wurde. Und wenn man jetzt sagt, naja, ich weiß noch nicht genau, ob ich sie langfristig, wenn sie gut laufen, dann verkaufe ich vielleicht mal was. Wenn sie nicht gut laufen, also ich bin auch bereit, sie langfristig zu halten. Dann sage ich, das ist keine gute Geldanlage. Das ist Vermischen dieser beiden Disziplinen und das macht keinen Sinn. Man muss sich bei der Auswahl der Unternehmen sicher sein. Und jetzt kommt das Vorabfazit Möglichkeit C. Wenn sich für ein Unternehmen die fundamentale Grundlage nachhaltig ändert und sowas wird meist nicht im Verlauf von Stunden oder Tagen klar, sondern dieser Prüfungsprozess kann Wochen oder gar Monate dauern. Dann würde ich mich auch von einer langfristigen Investition, so wie bei mir geschehen, trennen. Ich kann das vielleicht an dieser Stelle einmal sagen. Wir haben einen Wert verkauft bei uns aus dem Zukunftsdepot Plus und dieser Wert heißt Brenntag. Ist vielleicht für viele gar nicht so auf dem Schirm. Ich schaue mal direkt auf den Wert drauf. Brenntag verkauft mit einem, ich will nur nichts Verkehrtes sagen, sonst gibt es zu Recht Ärger, verkauft mit einem Gewinn von 18,5%, ist aber dennoch kein gutes Investment gewesen, weil wir Brenntag ein paar Jahre hatten und das sind natürlich 18,5%, zwar inklusive Dividenden, kein gutes Investment gewesen. Brenntag ist kein schlechtes Unternehmen. Und ich habe Brenntag gekauft, ich hatte mir mehr davon versprochen, keine Frage, als ein Unternehmen, welches A. Marktführer ist, B. einen erheblichen Burggraben hat gegenüber dem Wettbewerb und C. deswegen am Ende eines Konsolidierungsprozesses, es geht hier um Spezialchemie, vermutlich stetig steigende Dividenden haben würde und deshalb als defensive Aktie in einem langfristigen Portfolio einen Platz. Das war meine Spekulation. Und warum habe ich Brenntag gekauft? Verkauft? Weil das letztlich entstanden ist zu einem Zeitraum, als die Welt sich geöffnet hat. Das heißt, es gab immer mehr internationale Handelsbeziehungen, es gab immer weniger Handelsbeschränkungen. Und auch wenn bereits seit einiger Zeit absehbar ist, dass wir wohl Peak-Globalisierung hinter uns haben, wollte ich dennoch hier in einer Phase der Prüfung mir anschauen, wohin sich das entwickelt. Denn Politik ist manchmal auch nur Wahlkampf, ist manchmal schnelllebig. Jetzt muss man, Brenntag ist in über 70 Ländern aktiv. Das heißt also, dass ein Unternehmen, welches global aktiv ist, welches insbesondere, und da sieht man mal im Detail, wie schwierig die Politik von der Trump-Administration derzeit ist, insbesondere im wichtigen nordamerikanischen Markt zugekauft hat und dort zu einem Konsolidierungsprozess geführt hat, der weiterhin Brenntag zu einem vielleicht recht unbekannten, aber nach wie vor einem Weltmarktführer macht, aber eben in Nordamerika. Das ist dann der Teil, der auch gar nicht so sehr von Zöllen betroffen wäre, denn nordamerikanische Unternehmen sind natürlich, wenn sie im Inland liefern, nicht von Zöllen betroffen. Nun ist allerdings das Problem, dass diese amerikanischen Spezialchemieunternehmen auch sehr viel exportieren. Für ein Unternehmen, was in 70 Ländern im Industriesektor, beziehungsweise in diesem Fall, dass es indirekt Industrie tätig ist, ist diese Welt jetzt eine deutlich schwierigere. Und das ausgerechnet am Ende eines Konsolidierungsprozesses, was ja heißt, schwächere Wettbewerber werden übernommen, ins Unternehmen integriert und so weiter und so fort. Genau jetzt, wo man also dementsprechend nicht gefährlich, aber natürlich eine Menge Fremdkapital mit der Bilanz hat, jetzt kommt die Erntephase. Genau jetzt verändert sich die Welt zu Ungunsten. Und dann sage ich bei 20 Werten, die ich habe, schweren Herzens, das habe ich nicht kommen sehen, was hier passiert. Also gehört das Unternehmen dort in dem Bereich, wo ich es haben wollte. Brenntag steht ja nicht in eine Konkurrenz zu Alphabet. Das wäre ja klar ein Wachstumsunternehmen, sondern Industrie, Marktführer, global operierend, vermutlich in der Erntephase. Das alles war hier drin. Und diese ganzen Punkte muss ich zurücknehmen. Hier finde ich ein besseres Unternehmen, welches ich dann langfristig investieren möchte. Dann kommt es zu einer Begrenzung. Dabei spielt es aber keine große Rolle, ob Brenntag jetzt 100% im Plus ist oder 10% im Minus. Sondern ich möchte in dieses Unternehmen nicht mehr langfristig investieren, weil sich die Bedingungen für dieses Unternehmen gravierend geändert haben. Das könnte theoretisch auch bei einem anderen Unternehmen passieren. Wenn zum Beispiel wir haben die Wheaton Precious Metals, eine Goldaktie, die ist 190% im Plus. Haben wir etwa so lange wie die Brenntag im Depot. Wenn aber nun auf irgendeinem Kometen, auf dem Mars oder sonst irgendwo Gold in Hülle und Fülle gefunden würde, oder ich in meiner Analyse zu dem Ergebnis käme, Gold wird nicht mehr knapp sein, dann würde ich mich auch bei einem Unternehmen, welches 190% im Plus ist, dann von der Aktie verabschieden, weil ich sage, für mich ist die Basis dieses langfristigen Investments nicht mehr gegeben. Aber nicht, weil der Kurs fällt. Das ist ein fundamentales Urteil über das Unternehmen. Dass sehr gute Unternehmen oder Unternehmen, die mir sehr gut gefallen, deutlich im Kurs sinken können, sei es aufgrund der Psychologie oder weil wir vorübergehend eine Rezession oder Depression sehen, das gehört dazu. Ist das Unternehmen deshalb schlecht oder sind es die äußeren Umstände? Die äußeren Umstände werden sich, wie in jedem Zyklus, irgendwann erholen. Aber das Unternehmen möchte ich behalten. Selbst wenn das bedeutet, dass es im Verlust liegt, denn das hängt ja einfach davon ab, wann ich es gekauft habe. Letzter Wert, ich will ja auch, aber das sind, glaube ich, Werte, die zum Teil auch bekannt sind. Wir waren mit einer Novo Nordisk mal fast 300 oder über 300% im Plus. Und jetzt sind wir noch ungefähr 140% im Plus. Ich habe die Aktie nicht erstmal. Wann immer eine Aktie, wenn du weißt vorher, sie wird um 50% korrigieren, da musst du, solange es keine steuerlichen Haltefristen gibt, wenn du das weißt, dann kannst du sie natürlich verkaufen, 50% tiefer wieder einkaufen. Aber das wissen wir alle nicht. Im Nachhinein wissen es unglaublich viele schlaue Leute. Das hat man doch gesehen und so weiter. Aber dann musst du dir die Frage stellen, warum habe ich das Unternehmen im Depot? Weil es mir hier ganz wesentlich darauf anging, von einem Trend zu profitieren? Oder habe ich das Unternehmen 2017 gekauft, weil es für mich ein verlässlicher, stabiler Dividendenzahler ist und weil die Dividende jedes Jahr im Schnitt um mehr als 10% steigt? Ist der Fall noch gegeben? Jawohl, ist nach wie vor gegeben, auch wenn die Aktie schwächer notiert hat. Mich stört es sogar regelrecht, wenn ganz viele sagen, ich kaufe jetzt Novo Nordisk, weil die könnten sich mal wieder im Kurs, sollten sie. Ich habe die Aktie nicht aus den Gründen im Portfolio. Ich werde da in 10 Jahren, werde ich meine Anfangsinvestition dauert noch 2-3 Jahre, dann habe ich alles, was ich für Novo Nordisk bezahlt habe, 2017 in Form von Dividenden zurückbekommen. Solche Unternehmen möchte ich langfristig im Portfolio haben. Dass die Aktie zwischendurch fällt, ich kann es nicht beeinflussen. Fundamental möchte ich die Aktie weiter haben. Ich habe sie nicht gekauft wegen der Abnehmpräparate. Das war ein Goodie, der dann für eine extra Rallye gesorgt hat, sondern weil ich befürchte, dass Diabetes und damit die Lieferung von Insulin noch viele Jahre uns beschäftigen wird. Wenn das mal wegfällt, dieser Grund, weil vielleicht die KI, das wäre ja wunderbar, es schafft, dass man nur einmal im Leben hier etwas nehmen muss und dann bekommt kein Mensch mehr Diabetes. Wunderbar. Dann werde ich mich von der Aktie trennen und jedem Betroffenen gönne ich das dann natürlich. So, oder sie haben bis dahin ein anderes Geschäftsfeld. Also, ich habe das so ausführlich jetzt besprochen, weil das der Grund ist, weshalb ich mich von so einem Unterwert langfristig verabschieden könnte. Es ist kein aktiver Handel. Ich setze keinen Stop. Ich kaufe in Schwächephasen nach. Aber wenn, und darauf wollte ich eigentlich beim Beispiel Novo Nordisk hinaus, wenn jemand aus den gleichen Gründen wie ich, aber vor einem Jahr Novo Nordisk oder vor anderthalb Jahren gekauft hat, dann ist der ja nicht 140% im Plus, sondern dann ist er jetzt aktuell wahrscheinlich 40% oder 50% im Minus. Wir haben die Aktie aus den gleichen Gründen. Ich bin 140% im Plus, er 50% im Minus. Macht das einen Unterschied? Nur psychologisch. Weil er eben zu einem im Nachhinein bekanntermaßen ungünstigeren Zeitpunkt gekauft hat. Bin ich weiter fundamental davon überzeugt? Sehr schön. Dann kann ich hin und wieder eine Tranche hier investieren, denn ich bin ja langfristig vom Erfolg des Unternehmens überzeugt und deswegen investiert. Dann braucht es keine Verlustbegrenzung. Dann darf man nachkaufen. Der Unterschied vielleicht in der Begrifflichkeit ist, wer eine aktive Position, also wo er eigentlich aussteigt, sagt, ich versuche nochmal meinen Durchschnittspreis zu senken, indem ich verbillige. Der verhält sich vollkommen falsch. Immer. Ich diskutiere darüber nicht. Aber ihr dürft das, wenn ihr mir schreibt und sagt, na klar, ist verbilligen gut, die Aktie kann ja auch wieder steigen. Ja, kann. Aber ich habe ja dann mein definiertes Risiko habe ich ja dann schon, habe mich dann schon verabschiedet davon, von meiner ursprünglichen Strategie. Das ist schlecht. Mir hat auch noch nie jemand auf diesen Einwand geschrieben. Vielleicht traut sich irgendwann mal einer. So, und dann bleibt abschließend nur noch die Frage. Aber ich würde sagen, weil ich das Thema schon ein paar Mal angesprochen habe, machen wir es direkt diese Woche nochmal. Man kann ja doch einige Dinge nicht häufig genug wiederholen. Was heißt denn Qualitätsunternehmen? Das ist ja schön gesucht. Also ja, robuste Geschäftsmodelle und über Jahrzehnte stabil wachsen, auch in schwierigen Zeiten. Na, nun haben wir ja schwierige Zeiten. Also, was sind denn die wichtigsten Merkmale, die ein echtes Qualitätsunternehmen ausmachen? Ja, machen wir Montag und unter dem Aspekt, wer jetzt diesen Podcast nicht abonniert hat, der fliegt auch raus. Ich mache das nicht mehr. Der darf auch Donnerstag nicht zuhören. Das ist der schlechteste Upsell auf meinen eigenen Podcast, den ich je gemacht habe, glaube ich. Ich freue mich einfach, wenn euch der Inhalt hier gefällt. Wenn ihr bitte ihn abonniert, dann tut ihr mir einen Gefallen. Und 5 Sterne möchte ich auch. Ja, wenn es geht. Ich sage sonst immer, die Sternebewertung, die euch fair erscheint, aber mache ich das nicht mehr. Ich möchte nur 5. Also wer nicht 5 Sterne geben will, der soll dann einfach auch gar nicht kommentieren. So anspruchsvoll werde ich. Die Zeiten ändern sich. In Zeiten von Fake News ist es wichtig, immer die Wahrheit auszusprechen. Und in Wahrheit will niemand eine 2-Sterne-Bewertung. Ich auch nicht. Verhindern kann ich es allerdings nicht und ich würde das Unternehmen auch nicht verklagen wegen Fake News. Aber das ist vielleicht eine Typfrage. Also, wir hören uns Donnerstag wieder. Macht es gut. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hörten. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.